Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich total zu sehen, was Gott in der Gemeinde tut, wie er schon zu uns gesprochen hat im Lobpreis, in den Eindrücken von Finas Worten, in dem, was Gott im Libanon auch tut bei Wintersteins. Und freue mich da, Gottes Wort jetzt noch reinzusprechen durch die Predigt. Die letzten Wochen durften wir eine Predigtserie von den Ältesten miterleben, wo es ja in Matthias' Predigt um die Heiligung unserer ganzen Person ging, bei Dario um geistliche Neuanfänge, wie geistliches neues Leben entsteht, wenn wir uns hingeben und wir uns in die Erde geben und sterben, uns aufgeben, damit was Neues entstehen kann. Und in Sigis Predigt letzte Woche, wo es darum geht, ging, wie wir in der Bedrängnis, wie da unser Glaube gestärkt wird und geformt wird. Und ich glaube, die Predigt heute und die Bibelstelle heute passt auch ganz gut zu den Themen. Ich habe mich mit dem Text schon in meinem Studium vor 6 oder 7 Jahren beschäftigt, aber Gottes Wort ist lebendig und es spricht genau heute in unsere Situation hinein. Der Predigttitel lautet Der Glaube, der Diener und der Herr, und die Bibelstelle ist in Lukas 17, Vers 5 bis 10. Wir leben in Zeiten, wo vieles, was jahrzehntelang eine sichere Bank war, jetzt irgendwie anfängt zu wackeln und Unsicherheit auf uns zukommt. Wo können wir unser Vertrauen noch hineinsetzen? Woher wissen wir, dass Gott in dem Ganzen in Kontrolle ist? Woher können wir wissen, dass wir in Gott vertrauen können, dass er trotzdem alles im Griff hat und dass er uns schützen wird, dass er uns versorgen wird? Und wie können wir unseren Glauben praktisch werden lassen? Und mit all diesen Fragen möchte ich euch mit hineinnehmen in diese Verse in Lukas 17, die ich jetzt gerne... Bevor ich in den Text reingehe, wollte ich euch in den Kontext nochmal reinnehmen. Genau, Jesus ist nämlich auf dem Weg nach Jerusalem, in diesem Kapitel in Lukas 17. Und er wusste ganz genau, was in Jerusalem auf ihn wartet. Er wusste, dass die Passion, seine Leidensgeschichte in Jerusalem auf ihn zukommt. Und Lukas beschreibt diesen Weg sehr ausführlich, wie kein anderes Evangelium das tut. Er legt darauf einen Schwerpunkt, in dem wie er das Evangelium, sein Evangelium geschrieben hat. Und Jesus war hier unterwegs mit seinen Jüngern nach Jerusalem, die 12 Apostel, aber auch noch mehr Jünger, die dabei waren. Und Jesus warnte seine Jünger vor Verführungen, die kommen werden. Und nicht nur Verführungen, die zu Sünden führen, sondern die so stark sein werden, dass sie ihren Glauben verlieren könnten oder dass sie Jesus aufgeben. Und deswegen warnt Jesus seine Jünger, dass sie auf sich selbst Acht geben sollen, aber auch auf die anderen, die zu Jesus gehören, die auch Jesus nachfolgen, dass sie auch die Verantwortung haben, die im Blick zu haben, die auch Jesus nachfolgen, dass auch sie im Glauben nicht nachlassen und nicht aufgeben. Und gleichzeitig gibt er ihnen auch mit, dass sie vergeben sollen, dass sie 7-mal am Tag vergeben sollen. Und wer weiß, dass die Zahl 7 die Zahl der Vollkommenheit ist, weiß auch, dass diese 7-mal nicht ein wortwörtliches 7-mal ist, sondern eigentlich immer jedes Mal, wenn jemand auf dich zukommt, sollst du bereit sein zu vergeben. Und wenn es größere Sachen sind, weiß vielleicht jeder von euch, der das erlebt hat, wie schwer es sein kann zu vergeben. Und Jesus hat aber das ihnen mit auf den Weg gegeben. Ihr sollt immer vergeben. Und dann beginnen eben diese Verse, über die ich heute predigen möchte. Ja. Ich lese vor. Und die Apostel erwiderten dem Herrn, stärke uns den Glauben. Aber der Herr sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich in den See. Und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch einen Diener hat, der pflügt oder weidet, und dieser kommt vom Felde, wird ihm sagen, komm sofort her und setz dich. Wird er nicht stattdessen sagen, bereite vor, was ich essen will, und nachdem du dich umgürtet hast, diene mir, bis ich esse und trinke, und danach wirst du essen und trinken? Ist er dem Diener wohl dankbar, dass er den Befehl ausgeführt hat? Ebenso auch ihr, wenn ihr getan habt, was euch befohlen wurde, sagt, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir schuldig waren zu tun. Wir erinnern uns daran, dass Jesus eben von diesen Anfechtungen gewarnt hat und dass die Jünger stets bereit seien zu vergeben. Und von dieser Perspektive her ist es logisch, dass die Apostel zu Jesus kommen und sagen, stärke uns den Glauben, mehre uns den Glauben, gib uns mehr von diesem Glauben. Wir sind zu schwach, wir haben nicht genug Glauben. Aber wir hängen diese Verse über den Diener und den Herrn, was hier beschrieben ist, wie hängt das mit diesem senfkorn Glaube zusammen? Und sind diese Worte von Jesus nicht eigentlich harte Worte, dass der Diener soll erst nach dem Herrn essen, dass wenn er vom Feld kommt, soll er auch noch das Essen vorbereiten, dass der Diener sich selbst als unnützer Knecht bezeichnen soll? Und letztendlich kommt auch die Frage auf, beschreibt sich hier Jesus selbst als Herr, also ist Jesus so zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, zu seinen Dienern? Lass uns gemeinsam diesen Text entschlüsseln. Aus der Bitte, dass Jesus ihren Glauben mehren soll oder stärken soll, können wir ja ableiten, dass die Jünger erstmal davon ausgehen, dass sie schon den Glauben haben, dass sie ein Stück weit schon was verstanden haben, dass sie im Glauben stehen und dass Jesus einfach ihnen noch mehr geben soll, dass sie ihren Glauben noch stärken sollen. Und in Angesicht der Situation, was Jesus gesagt hat, es werden Anfechtungen kommen, kann man das eben sehr gut verstehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass sie vorbereitet sein möchten für diese Anfechtungen. Und Jesus tut es auch. Er bereitet sie vor auf ein Leben mit ihm, auf den Dienst für ihn. Aber die Antwort von Jesus überrascht dann doch, weil er nicht so antwortet, wie die Apostel es von ihm erwartet haben. Ja, genau hier, ich gebe euch einfach mehr Glauben und dann ist es gegessen. Sondern er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich in den See und er würde euch gehorchen. Und für mich klingt es so ein bisschen so, ihr habt doch eigentlich noch gar nicht verstanden, worum es geht. Ihr wisst doch noch gar nicht, wer ich bin und was der Glaube ist. Wenn ihr einen Glauben in der Größe eines Senfkorns hättet oder habt, dann würdet ihr Bäume versetzen, aber ihr tut es noch nicht. Und es ist nicht das erste Mal, dass Jesus seinen Jüngern den Glauben abspricht oder den Aposteln auch den Glauben abspricht. Wenn ihr euch erinnert an den Sturm, der beschrieben ist in Lukas 8, wo die Jünger Angst hatten und Jesus hat geschlafen und die Jünger sind zu ihm gekommen und gesagt, Herr, was wachst du, wie kannst du schlafen, wir sind in Gefahr, rette uns. Und da hat auch Jesus gesagt, wo ist euer Glaube? Und es muss uns nicht überraschen, dass die Apostel noch nicht so gefestigt waren, dass ihr Glaube noch nicht, dass sie noch nicht alles verstanden hatten, sondern es ist völlig normal, dass der Glaube der Apostel mit der Zeit, die sie mit Jesus hatten, gewachsen ist und geformt wurde. Und je mehr sie mit Jesus erlebt hatten, desto mehr haben sie erkannt, wie Gott ist und wer Gott ist, dass sie es mit Gott selbst in Jesus zu tun haben. Und die Kreuzigung und die Auferstehung war dann nochmal ein Moment der Krise. Und unmittelbar vor der Kreuzigung hat Petrus noch zu Jesus gesagt, Jesus, du darfst nicht sterben, du musst bei uns bleiben, wir brauchen dich. Du bist jetzt der Messias und du erfüllst jetzt alle unsere Hoffnungen. Und sie haben es nicht verstanden. Im ersten Moment haben sie nicht verstanden, obwohl Jesus es immer wieder gesagt hat, ich muss sterben und ich werde auferstehen, aber sie haben es noch nicht verstanden gehabt. Und nach der Auferstehung nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt hatten sie trotzdem auch nochmal Angst und haben sich verbarrikadiert, haben sich versteckt und haben gesagt, ui, ich weiß nicht, ob nicht mir oder uns das Gleiche passiert und ob das Gleiche auf uns wartet wie auf Jesus, dass die Menschen uns töten werden, dass die Menschen nach uns auch verfolgen werden. Und erst nach Pfingsten und mit dem Kommen des Heiligen Geistes waren sie bereit und bezeugten Jesus mutig und predigten das Evangelium in der ganzen damaligen Welt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie steht's um deinen Glauben? Wie geht's dir in deinem Alltag? Bist du vielleicht in so einem Sturm, wie die Jünger es erlebt haben, wo Jesus dich vielleicht fragt, wo ist dein Glaube? Oder wo du dich selber auch fragst, wo ist eigentlich mein Glaube? Bist du vielleicht verängstigt und verbarrikadierst dich und isolierst dich in deinem Glauben und hältst dich auch fern von Gemeinschaft mit anderen, weil du irgendwie irgendwelche Kämpfe hast, die du irgendwie alleine durchkämpfen möchtest? Oder bist du gerade dabei, noch zu verstehen, wer überhaupt dieser Jesus ist, wer Gott ist? Oder bist du vielleicht ein reifer Christ, der viele Jahre mit Gott schon lebt, der aber irgendwie in so einer Routine auch drin ist und wo die erste Liebe so ein bisschen erkaltet ist. Es ist völlig normal, genauso wie bei den Aposteln, dass unser Glaube im Laufe unseres Lebens sich verändert und sich formt. Dass wir reifer werden, dass wir andere Perspektiven auf Jesus bekommen, auf Gott bekommen. Aber es bleibt eben diese Frage, was ist Glaube? Und wenn wir uns da diese Worte von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass das Entscheidende eben nicht die Größe unseres Glaubens ist. Dass es nicht an uns hängt, dass es nicht an uns hängt, dass wir einen super mega Wunderglaube brauchen, sondern dass ein Senfkorn-Glaube reicht, den wir, wo wir unser Vertrauen in Jesus setzen, in den lebendigen Gott, in den dreieinigen Gott. Und diese Gotteserkenntnis, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist, auch das ist ein Geschenk und es ist ein Gnadengeschenk, dass, ja, wenn du schon glaubst, dass du, dann hast du es empfangen und du kannst es feiern und wir können es feiern, dass wir an Jesus glauben können, weil es ein Geschenk ist von ihm. Und wenn du noch auf dem Weg bist zu Jesus, dann streck dich weiterhin aus nach diesem Geschenk und bitte Gott darum, dass er dir dieses Geschenk auch gibt. Glaube ist ein Ergriffensein von der Realität Gottes. Es ist ein Erkennen, dass er Schöpfer ist und dass wir geschöpft sind. Dass er heilig ist und dass wir Sünder sind. Dass er allmächtig ist und wir verglichen mit Gott ganz klein sind. Glaube ist eine Überzeugung von der Macht Gottes. So wie der römische Hauptmann in Lukas 7, der verstanden hat, dass Jesus alles unterstellt ist, dass er die Macht hat zu heilen. Er ist zu Jesus gekommen, weil sein Knecht todkrank war. Und er hat aber gesagt, Jesus, sprich du nur ein Wort und mein Knecht wird wieder gesund. Und Jesus hat darauf geantwortet, dass er so einen Glauben in ganz Israel nicht gesehen hat. Der Hauptmann hatte verstanden, wer Jesus ist. Und das muss auch unser Verständnis sein, immer mehr zu verstehen, wer Jesus ist, zu wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn. So wie es auch Petrus gesagt hat, wachset in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird unser Glaube, auch wenn es nur dieser Senfkorn-Glaube ist, dann wird unser Glaube in unserem Alltag, in unserem Lebensstil sichtbar. In unseren Worten und in unseren Taten. So wie es David gesagt hat, diese Vision, die sie haben, ist eigentlich viel zu groß für sie selbst, aber sie glauben an einen lebendigen Gott, der Türen öffnen kann, der das möglich machen kann. Und so kann auch dein Glaube in deinem Alltag immer mehr sichtbar werden, indem du mutig lebst, indem du deinen Glauben mutig weitergibst und deine Entscheidungen in Absprache mit dem lebendigen Gott triffst. Der Glaube dieses Hauptmanns wurde sichtbar, indem er zu Jesus gekommen ist und er gesagt hat, ich weiß, du hast die Macht. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Knecht machen soll, aber du bist der Richtige und ich komme zu dir, sprich nur ein Wort und er wird wieder gesund. Und der Senfkorn-Glaube wird sichtbar, indem der Maulbeerbaum in den See versetzt wird. Jesus vergleicht auch das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Dass, wenn es gesät wird, dann wird es wachsen zu einem großen Baum, in dem die Vögel Schatten finden können. Wenn wir diesen Baum hier sehen, dann können wir uns das vorstellen, wie die Vögel da drin ihre Nester bauen und wie sie sich sicher fühlen in diesem Baum. Und dieser Baum Heimat wird für die Vögel. Und der Glaube der Apostel wurde letztendlich zu diesem Samen, aus dem dieser Baum wachsen konnte, in dem das Reich Gottes in der damaligen Welt wachsen konnte und sich ausbreiten konnte. Und dieser Senfkorn-Glaube in den Aposteln wurde sichtbar in der damaligen Welt. Und es hat die damalige Welt verändert, es hat die Städte verändert. Es wurden Gemeinden gegründet, die Einfluss hatten auf die Städte, in denen sie waren. Sie haben Jesus mutig bezeugt, sie haben für Menschen gebetet, sie haben Gemeinden gegründet. Und Petrus sagte zu diesem gelähmten Mann, den er an der Pforte zum Tempel gefunden hat und gesehen hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und dieser Mann konnte wieder laufen, weil Petrus mutig seinen Glauben geteilt hat. Wir leben in einer Kultur, wo wir geprägt wurden, irgendwie so unseren Glauben im Privaten zu leben, dass wir uns auf unsere Gottesbeziehung fokussieren. Und das steckt auch viel Gutes drin. Und wir müssen aus dieser privaten Gottesbeziehung leben. Wir brauchen diese Intimität mit Gott. Aber wir brauchen auch dieses nach außen gehen. Wir brauchen das, dass wir nach außen unseren Glauben auch sichtbar werden lassen, dass wir unseren Glauben mutig leben und dass unser Umfeld auch erkennt, ja, wir gehören zu Jesus und dieselbe Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Dieser Heilige Geist ist in uns. Und das ist mein erster Punkt, der mir wichtig geworden ist für heute, dass die Christuserkenntnis, wenn du Christus erkannt hast, dann führt es zu einem praktischen und einem sichtbaren Glauben. Dann spüren das die Menschen in deinem Umfeld, dass du anders bist. Nicht aus dir selbst heraus, sondern durch das, was Jesus in dir getan hat und durch das, dass Jesus in deinem Leben am Wirken ist. In unserer Zeit sind wir auch mehr denn je gefragt, unseren Glauben praktisch werden zu lassen, weil wir eben in Zeiten leben, von tiefen Umbrüchen, gesellschaftlicher Art, politischer Art und auch wirtschaftlicher Art. Und all diese gesellschaftlichen Umbrüche haben einen Einfluss auf unser persönliches Leben, nicht nur auf unser Leben, sondern auch von den Menschen in unserem Umfeld. Und genau in dieses Umfeld hat Gott dich hineingeschickt, um Hoffnung weiterzugeben, um Frieden rauszutragen in die Welt, wo wir inmitten von Stürmen ruhig sein können, wie Jesus, der mitten von einem See, der vor im Sturm war, hat er es geschafft, ruhig zu bleiben und zu schlafen, weil er Gottes Frieden hatte. Weil er wusste, dass er die Macht hat, diesen Sturm auch zu stillen. Wir sind gesandt, als Botschafter Gottes, die Versöhnung mit Gott zu verkündigen und den Frieden Gottes auszusprechen über Menschen, dass sie durch unser Leben, durch unser Zeugnis, durch das, was Gott in uns tut, dass auch sie Frieden mit Gott schließen können. Das Evangelium hat eben immer auch Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Es ist nicht nur etwas, was wir im Privaten leben, sondern es wird auch nach außen sichtbar. Aber wenn dieser Glaubende, wenn wir, die wir an Jesus glauben, so eine Autorität haben, so eine Kraft haben, um Dinge zu bewegen, die menschlich gesehen nicht möglich sind, dann liegt darin auch eine große Verantwortung. Und Jesus wusste das auch und fügte, davon bin ich überzeugt, dass diese Verse 7 bis 10 an. Es wirkt so, als wäre da irgendwie so ein Bruch drin, so ein Themawechsel, als würde Jesus jetzt was anderes anfügen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus dies ganz bewusst, diese zwei Themen, der Glaube, dieser Senfkornglaube, der Bäume versetzen oder Berge versetzen kann, dass er diese Perspektive zusammenbringt mit diesem Knecht und dem Herrn. Jesus beschreibt nämlich in diesen Versen ein typisches Verhältnis zwischen einem Herrn und seinem Diener in der damaligen Welt. Und rhetorisch ist es spannend zu sehen, wie Jesus das seinen Jüngern oder den Aposteln weitergibt, wo er sagt, wer von euch, wenn er einen Diener hätte, würde nicht sagen, wenn er vom Feld kommt, dass er jetzt auch noch das Essen vorbereitet. Und die erwartete Antwort ist ja, es war ganz normal, dass damals die Diener vom Feld gekommen sind und zu Hause noch das Essen vorbereiten sollten für ihren Herrn. Und vor allem spüren wir da so diese Unterordnung, dass der Diener sich dem Herrn unterordnen kann. Dass er nicht fordern kann, nee, ich komme zum Feld und ich esse jetzt erstmal mit dir, sondern nee, er ordnet sich diesem Herrn unter. Es war völlig normal in dieser damaligen Welt. Und genau dieses Verhalten können wir auch auf die Apostel beziehen, dass sie diesen Glauben der Berge versetzt oder der Bäume versetzen kann, dass sie diesen Glauben nicht nach ihrem eigenen Willen einsetzen können, sondern dass sie ihren Glauben, ihren Willen unter den Willen ihres Herrn stellen sollen. Und ihr Herr ist Jesus Christus, dem eben alle Macht auf Himmel und Erde zur Verfügung stehen. Und vielleicht ist es in unserer individualistischen Gesellschaft ein hartes Brot. Heute heißt es, realisier dich selbst oder mach das, was dich glücklich macht und höre auf dein Herz. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus nachzufolgen bedeutet eben auch, sich selbst zu verneinen. Mit ihm durch das Leid zu gehen, durch den Schmerz, aber auch Siege mit ihm zu erleben und den Segen zu spüren und zu erleben, der aus einem Leben mit ihm wächst. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir auch, dass wir nicht die Ersten sind, die ihren Willen unter den von jemand anderes stellen. Weil Jesus eben auch mit dem Vater, mit seinem himmlischen Vater in tiefer Gemeinschaft gelebt hat und er vollendete den Willen des Vaters. Der Sohn hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Und am deutlichsten wurde das im Garten Gethsemane, wo Jesus betet: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und es ist so ein tiefes Geheimnis der Dreieinigkeit, dass der Sohn sich dem Willen des Vaters unterordnet und seinen Willen auf dieser Welt getan hat. Dass er nicht zuerst nach seinen Interessen geschaut hat und gesagt hat, nee, ich flüchte jetzt und ich schaffe es nicht, diesen Weg ans Kreuz zu gehen, sondern gesagt hat, dein Wille, Vater, soll geschehen. Und genauso sind wir berufen, uns unter den Willen des dreieinigen Gottes zu stellen. Ich, du und wir sind berufen, uns unter diesen dreieinigen Gott zu stellen, unter den Willen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu stellen. Und in dieser Verbindung mit dem dreieinigen Gott ist auch unser Platz. Und die Kraft des Glaubens, den Jesus uns geschenkt hat, liegt eben genau in dieser Abhängigkeit zu diesem lebendigen Gott. Und genau deswegen beten wir, so wie es vorhin, es war nicht abgesprochen, so wie es vorher gebetet haben im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe und nicht unser Wille. Und so schnell bin ich dabei, sind wir dabei, unsere eigenen Pläne zu machen und zu denken, ja, was könnte ich die nächsten 2 bis 5 oder 10 Jahre machen? Weil wir denken, ja, unsere Wege sind gut und es wird schon gut, was ich plane. Aber Gottes Wege sind besser als meine eigenen, als deine eigenen. Auch wenn das manchmal schmerzt, wenn wir nicht sofort das bekommen und nicht sofort das haben, was wir uns vorstellen, was jetzt gut ist und richtig ist für uns. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und dieser dreieinige Gott, irgendwie sind die Folien ein bisschen verschoben, glaube ich, aber okay. Dieser dreieinige Gott ist auch würdig, dass wir uns ihm unterordnen. Und das ist der zweite Punkt, der mir in dieser Predigt wichtig geworden ist. Ordne dich diesem lebendigen Gott unter. Das ist dort wirst du deine Berufung finden. Da wirst du dein Leben in der Fülle, wie es Fina vorhin gesagt hat, finden. In dieser Unterordnung Gott gegenüber wirst du diese Fülle empfangen. Das ist der Ort, wo du Erfüllung erleben wirst und das ist das Beste, was dir passieren kann, dein Leben Gott unterzuordnen. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Retter. Er hat sich auf den Weg gemacht, um das zu finden, was verloren ist. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Verse, an das, wie dieses Verhältnis zwischen dem Knecht und dem Diener, dem Knecht und dem Herrn, dem Diener und dem Herrn, beschrieben ist. Vielleicht könnte man mir widersprechen und sagen, wenn Jesus so ein Herr ist, wie es hier in den Versen beschrieben ist, dann weiß ich nicht, ob ich mich dem so anschließen kann. Wenn ich als Diener vom Feld heimkommen soll und ihm auch noch das Essen vorbereiten soll, wenn der Herr sich nicht bedankt und sagt, danke für deinen Dienst, dann soll der Diener auch noch sagen, ich bin nur ein unnützer Knecht, ich habe nur das getan, was mir befohlen wurde, dann klingt es in unseren Ohren vielleicht nicht unbedingt nach dem Verhältnis, nach dem wir streben würden. Aber wir haben hier die Jahreslosung, prüft alles und behalte das Gute. Und wenn wir das prüfen mit anderen Bibelstellen, dann kommen wir zum Beispiel auf Lukas 12, Vers 37, wo eben Jesus genau sich selbst als Herrn beschreibt. Und da sagt er, glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Hier kommt es eben raus, dass Jesus nicht so ist wie der Herr, den er hier beschrieben hat in Lukas 17, sondern Jesus ist ein Herr, ist unser Herr, der uns dient, der uns liebt und der sich ja, klein macht für uns. Und bereit ist, sich den Schurz umzubinden und uns zu dienen. Und das tut er nicht nur in Zukunft, sondern das hat er schon mit seinen Aposteln getan. Er hat ihnen gedient, er hat ihnen die Füße gewaschen und war für sie da. So ist nämlich Jesus. Er ehrt seine Diener. Er wird sich auch immer wieder neu diesen Schurz umbinden, uns die Füße waschen und uns zu Tisch dienen. Und das ist das, was passieren wird in Ewigkeit. Wir werden in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben. Und was ist das für eine Aussicht, für eine Perspektive, die wir haben können, dass wir als seine Diener, die wir hier auf der Welt so viel miterleben, wo wir auch so viel Opfer bringen, um Gott zu dienen, wir werden diesen Lohn empfangen in Ewigkeit, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm, in perfekter Gemeinschaft, wir haben jetzt schon die Gemeinschaft mit Jesus, aber in perfekter Gemeinschaft und in der Gegenwart Gottes sein werden. Und daran, halte daran fest und bleib in deinem Leben, in deinem Glauben Gott treu. Bleib in diesem Dienst dem dreieinigen Gott gegenüber. Auch wenn es gerade vielleicht schwer ist für dich, auch wenn es gerade so aussieht, als würde Gott dir keine Antworten schenken. Ich glaube, es wurde deutlich, dass Jesus sich hier in dem Gleichnis in Lukas 17 sich nicht selbst als Herrn beschreibt, sondern seine Aussage mit diesem Gleichnis ist eine andere. Er hat nämlich die Sehnsucht, seine Nachfolger als treue Diener vorzufinden, wenn er wiederkommt. Mit diesen Worten über den Herrn und den Diener beschreibt er nicht seinen eigenen Charakter, sondern er beschreibt den Charakter seiner Diener. Diese Kraft des Glaubens muss nämlich in Händen von Dienern sein, die ihrem Herrn treu sind, die sich selber nicht wichtiger nehmen, als sie sind, sondern die ihr eigenes Verhältnis vor Gott wissen, dass sie wissen, sie sind in der Hand Gottes und Gott ist viel größer als ich selbst. Und Gottes Wege, Gottes Wille ist immer besser als mein eigener. Und in Vers 10 wechselt Jesus die Perspektive hin zu dem Diener. Bisher sollten sich die Apostel mit dem Knecht, mit dem Herrn identifizieren und sagen, wer von euch einen Diener hätte, würde nicht auch das und das machen. Aber jetzt wechselt Jesus diese Perspektive hin zu dem Diener und die Apostel sollen sich mit dem Diener identifizieren und sagen, sie sollen von sich selbst sagen, wir waren nur unnütze Diener, die getan haben, was ihnen befohlen war. Und daran sollten die Apostel festhalten, dass sie Diener des lebendigen Gottes sind, die nicht ihre eigene Agenda vorantreiben, sondern das tun, was Gottes Wille ist. Man könnte vielleicht noch einwenden, dass wir als Christen doch zuallererst Kinder Gottes sind und danach erst Diener Gottes. Dass unsere Identität erst in der Kindschaft liegt und wir erst als zweites Gottes Diener sind. Aber wenn wir in das Buch der Offenbarung reinschauen, dann sehen wir, dass immer wieder darauf Bezug genommen wird, dass die Diener Gottes eine besondere Stellung haben. Und dass das letztendlich der höchste Ehrentitel, den wir als Kinder Gottes haben können. Dass wir nicht stehen bleiben, dass wir Kinder Gottes sind, sondern dass wir Diener Gottes werden. Ich habe mal einen Vers rausgegriffen, aber da stehen noch mehr Verse an der Seite. Und zwar gleich im ersten Vers in der Offenbarung. Steht nämlich Folgendes. In diesem Buch, also in der Offenbarung, enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Und hier steht es nämlich, er wird es seinen Dienern oder hat es seinen Dienern offenbart, nicht den Kindern Gottes, sondern seinen Dienern. Und das ist ein Ehrentitel, den wir als Kinder Gottes tragen dürfen. Wir sind zuerst Kinder Gottes, aber Gott ruft uns, Diener Gottes zu werden. Und was ist es für eine Ehre, diesem dreieinigen Gott dienen zu dürfen? Gott ruft seine Kinder nämlich in Positionen von Verantwortung. Er ruft dich in eine Position von Verantwortung im Reich Gottes. Er hat uns begabt, er hat dich begabt, er hat dich befähigt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Verantwortung in seinem Reich zu übernehmen und anderen Menschen zu dienen. Und in diesem Dienst wird Gott dich führen und formen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt für heute. Gott möchte dich formen, während du im Dienst. Also in dem Dienst bist du nicht nur der Knecht, der Diener, den man links liegen lässt und den man vergisst, sondern der geformt wird, dessen Charakter, dessen Herz, dessen Leben geformt wird von diesem dreieinigen Gott. Und vielleicht fühlst du dich nicht bereit, Gott zu dienen. Und da möchte ich dir Mut machen, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil die Apostel zu dem Zeitpunkt, den wir uns jetzt gerade anschauen, hier auch noch nicht bereit waren, Gott zu dienen, Jesus zu dienen, weil sie noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, was der Plan Gottes ist. Aber schon durch diese Worte, die wir hier in Lukas 17 uns angeschaut haben, hat Gott eben, hat Jesus seine Apostel vorbereitet für diesen Dienst. Jesus hat ihnen gesagt, es geht nicht um eure eigene Leistung. Schaut nicht auf das, was ihr schon alles getan habt für Gott, sondern haltet den Blick auf mich, auf den Herrn. Dient mir auch nicht um des Lohnes willen, sondern haltet daran fest, alles, was wir tun, tun wir, weil Gott es mir befohlen hat und weil ich Diener Gottes bin. Und der Lohn wird kommen, wir werden diesen Lohn bekommen, aber wir tun es nicht zuerst für den Lohn, sondern für unseren Herrn, weil er würdig ist und weil er es verdient. Und während wir in diesen Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat, wird er unseren Charakter formen. Und das ist die Charakterschule Gottes, in der wir stehen dürfen. Und jeder von uns hat da andere Gaben, jeder von uns hat eine eigene Biografie und Gott gebraucht jeden von uns auf eine andere Art und Weise. Und der Auftrag ist groß, ihr seid jeder von euch, ist zu jemand anderen gesandt, jeder von euch hat einen anderen Auftrag von Gott bekommen, Menschen zu verkündigen, Menschen Hoffnung zu geben. Und zum Abschluss dieser Predigt möchte ich nochmal die drei Punkte zusammenfassen und dir das zusprechen. Wenn du Jesus Christus schon erkannt hast, dann lebe deinen Glauben praktisch. Lebe deinen Glauben mutig, mach deinen Glauben sichtbar in deinem Umfeld. Und der zweite Punkt, ordne deine eigenen Pläne immer wieder unter den Willen Gottes. Vielleicht fällt es dir gerade schwer, weil du spürst, du kriegst nicht das, was du dir wünschst von Gott. Aber ordne dich ganz neu dem Willen Gottes unter und halte nicht an deiner eigenen Agenda fest. Und der dritte Punkt eben, während du in diesem Dienst Gottes stehst, wird er dich formen, wird er dich weiterhin vorbereiten für die Aufgaben, die in Zukunft kommen werden. Und du wirst es erleben, wie Gott dich formen wird. Ich möchte jetzt noch eine kurze Reflexionszeit euch geben, 1 bis 2 Minuten oder 3 Minuten, und beende die Predigt gerne mit dem Gebet. Vater, ich danke dir, dass du unser lebendiger Gott bist, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, aber dass wir auch deine Diener sein dürfen. Und du siehst, wo es uns schwerfällt, uns unter deinen Willen zu unterstellen und zu sagen, du bist Herr und du bist würdig. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst, wenn wir eine Zeit der Stille haben, eine Zeit der Reflexion, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns ermutigst und stärkst und dass wir unsere Position, unseren Platz in deinem Reich finden dürfen. Jeder Einzelne von uns mit den Gaben, mit der Biografie, die du jedem Einzelnen von uns gegeben hast. Amen.